2. SRF 2 Kultur. Aktuell.
Unentschieden, sagt unsere Opernkritikerin über die neue Inszenierung von Verdis Un ballo in Maschera im Theater Basel. Komisch und nicht ganz fertig, sagt unsere Theaterkritikerin über die Inszenierung am Schauspielhaus Zürich von Gorkis Kinder der Sonne. Und überhaupt nicht komisch und noch lange nicht fertig. Trotzdem hält die Stadt Hamburg am Weiterbau der Elbphilharmonie fest. Das und mehr heute in der Sendung. Am Mikrofon Gabriela Keggi. Das Verdi-Jahr nähert sich mit Riesenschritten. Allenthalben rüstet man sich, auch im Theater Basel. Hier feiert man vor mit der Oper Un ballo in Maschera. Der Maskenball gehört zu Verdis Trilogia Popolare und erzählt die düstere Geschichte vom Ende einer Freundschaft zweier Männer. Der Gouverneur und sein Sekretär lieben ein und dieselbe Frau. Einer wird gewinnen, einer bezahlt mit dem Leben. Mit Spannung hat man da vor allem erwartet, was die bulgarisch-deutsche Regisseurin Vera Nemirova aus dieser Geschichte machen würde. Annelies Berger war am Samstag für uns in der Premiere.
Regisseurin Nemirova lässt vor einem typisch amerikanischen Federal-Style-Haus agieren, dem Sitz des Gouverneurs. Fröhlichkeit ist angesagt und man fragt sich, wohin dieses Opernidyll nun führen soll. Im zweiten Bild dann ein krasser Wechsel. Wir gehen im wahrsten Sinne des Wortes auf die Hinterbühne, zu dem, was bislang verdrängt wurde, zur Wahrsagerin Ulrika, zu Dingen, die man nicht gerne hört. Ein karges, dunkles Bühnenbild und eine Musik, die Klartext redet. Das Unheil naht. Bei keiner anderen Verdi-Oper gibt's so krasse Wechsel vom Fröhlichen ins Abgründige, von der Freundschaft zur Feindschaft, vom Operettenhaften zum Operndrama. Und sowohl musikalisch wie von der Regie her gelingt dieser erste Schnitt vom Hellen zum Dunklen überzeugend. Überrascht und erregt wartet man auf den Gesang der Wahrsagerin, die dann mit ihrem vollen, dunklen Mezzo auch gleich in Bann zieht. Aber das war's dann auch schon fast. Viel mehr Aussagen bekommen wir von der Regisseurin in diesem Stück nicht. Ist das nun ein politischer Stoff? Oder geht's um die großen menschlichen Gefühle generell? Was bedeutet die Verstrickung von Politik und Privatem heute? Was hat der Gouverneursmord mit uns zu tun? Ein bisschen wird die Hippie-Zeit der 60er, 70er angedeutet. Der Kennedy-Mord, ein bisschen der Vietnamkrieg. Der Tod taucht immer wieder auf. Immerhin das ein starkes Bild, der Page Oscar erst als Cheerleader und dann mit schwarzen Todesflügeln. Aber da ist keine klare Linie, kein wirkliches Statement, keine Handschrift der Regisseurin. Der interessante Wechsel zu Beginn zum Beispiel, den hätte man auch psychoanalytisch deuten können, vom Bewussten zum Unbewussten. Auch dieser Gedanke verläuft im Sand. Dafür aber ist die Handschrift einzelner Sängerinnen und Sänger unverkennbar. Die junge koreanische Sopranistin Sung Yeon-so als Amelia zum Beispiel singt um ihr Leben. Sie hat unglaublich viel Power. Immer wenn man glaubt, das war ja jetzt der Höhepunkt, gibt sie noch eins drauf. Das kann auch mal schief gehen, vor allem bei Schlusstönen. Und man bangt bei so viel Verausgabung um die Zukunft dieser tollen Stimme. Aber es ist sehr eindrücklich und alles andere als lauwarm. Daneben wirkt Riccardo Massi als Gouverneur fast blass. Während der in Basel inzwischen sehr beliebte Jung Kwang Lee wie immer mit einem schönen, warmen Bariton aufwartet. Das Sinfonieorchester Basel unter Giuliano Betta hat tolle Arbeit geleistet. Ein frischer Klang, engagiert, etwas zaghaft, wenn es um Abgründiges geht, aber zunehmend flexibler im Laufe des Abends. Ein Opernbesuch, der nicht wehtut, der sich aber durchaus lohnt.
Annelies Berger über Giuseppe Verdis Unballo in Maschera am Theater Basel. Morgen Dienstag ist die nächste Vorstellung. Kinder der Sonne, so heißt das Stück, das der russische Autor Maxim Gorki schreibt, während er in Haft in St. Petersburg sitzt. Er hatte sich an Protesten gegen das zaristische Regime beteiligt. Kinder der Sonne. Am Samstag war Premiere am Schauspielhaus Zürich. Daniela Löffner hat das Stück aus dem Jahr 1905 inszeniert. Frage an Irene Grütter, die Aufführung gesehen hat. Was hat das Stück noch mit heute zu tun?
Das Stück lebt von der untergründigen Spannung, dass sich draußen soziale Unruhen anbahnen und drin in einem alten Herrenhaus sitzt eine Gesellschaft zusammen, die ganz mit sich selbst beschäftigt ist. Man sitzt um den Samovar, trinkt Tee, diskutiert und hofft auf eine bessere Welt in ferner Zukunft, aber jetzt ändert man erstmal gar nichts. Im Mittelpunkt dieser Leute, die da ein- und ausgehen, steht der ehemalige Hausbesitzer Pavel Protassow, ein weltfremder Wissenschaftler, der mit seiner Liebe zur Chemie sein ganzes Geld durchgebracht hat. Permanent ist er mit irgendwelchen Experimenten beschäftigt und köchelt da seine farbigen Wässerchen. Und wenn der neue Hausbesitzer vor der Tür steht und die Miete einfordert, dann ignoriert man ihn freundlich, wie alles, was stört, dass draußen die Cholera wütet, dass es den einfachen Leuten dreckig geht und dass man eigentlich nicht so weiterfahren kann wie bisher.
Es klingt eher nach einem düsteren Szenario. Wie entwickelt sich dann dieses Sozialdrama weiter?
Die Regie setzt sehr stark auf die komödiantischen Momente, die sich in diesem Stück verbergen. Es enthält eigentlich so etwas wie ein Kaleidoskop der verfehlten Beziehungen. Es gibt eine Ehe, in der die Liebe verloren ging. Zwei, die sich lieben, aber nicht zueinander finden. Eine einseitige Liebe und Verehrung, die völlig an der realen Person vorbeigeht. Und schließlich auch noch eine Zweckbeziehung für Geld. Und wie das schauspielisch umgesetzt wurde, das hat bei der Premiere großen Spaß gemacht. Rainer Bock spielt den Wissenschaftler, der sich für die Menschheit begeistert, aber die Leute um sich herum und ihre Gefühle nicht wahrnimmt. Und diese Egomanie, die spielt er mit einer Art kindlicher Unschuld. Also für ihn ist es völlig selbstverständlich, dass seine Arbeit auch Priorität für alle anderen hat. Und wenn seine Versuchsanordnung, wenn da etwas nicht oxidiert, ist das wesentlich wichtiger, als dass seine Frau vielleicht einen anderen liebt. Das Gegenstück ist seine Schwester, die als psychisch labil gilt, die aber eigentlich die Realität deutlicher sieht als alle anderen, obwohl sie nicht ernst genommen wird. Und auch diese Rolle wird sehr vielschichtig und sehr überzeugend gespielt von Julia Kreusch.
Kinder der Sonne ist ein langes Stück von Gorki. Hält die Spannung durch den ganzen Abend?
Fast den ganzen Abend zumindest. Gegen Schluss hin, nach der Pause, fällt das Schauspiel allgemein ziemlich ab. Da habe ich den Eindruck gehabt, dass die Regie nicht ganz fertig geworden ist mit diesem eben recht langen Stück. Der Abend dauert mit Pause doch 3 Stunden.
Also viele Beziehungskisten in Kinder der Sonne. Wie wird denn die gesellschaftliche Dimension räumlich umgesetzt?
Da gibt es eine überraschend einfache Lösung. Beziehungskiste passt ihr wirklich. Der ganze Abend spielt buchstäblich in einer honigfarbenen Kiste mit Wabenstruktur an den Wänden. Vielleicht waren Teile daraus tatsächlich aus Wachs, jedenfalls roch es im Raum ein wenig danach. Das heißt, diese Gesellschaft sitzt in einem Bienenwaben, in einem geschlossenen System, das sich selbst genug ist. Ansonsten gibt's in dieser Kiste nichts, außer eine Stufe, auf die sich die Schauspieler zwischendurch setzen können. Und das war's dann auch schon. Es ist ein ganz konzentrierter, einfacher Raum, der nur zum Publikum hin offen ist. Und die Schauspieler betreten ihn ausnahmslos von der ersten Reihe aus, also aus der ersten Zuschauerreihe. Ein Mittel meistens, um zu zeigen, dass es um uns geht, dass das, was verhandelt wird, eben nicht einfach Zuschauertheater ist.
Und kommt diese Botschaft beim Publikum an?
Was sicher ankommt, ist, dass da Menschen von heute auf der Bühne stehen, in denen man sich wiedererkennen kann. Ich war erstaunt, wie viel gelacht wurde bei der Premiere. Vielleicht geht neben der Komödie manchmal der politische Teil ein wenig unter. Es gibt im Stück einen Wendepunkt, als der Chemiker Protassow seine Vision einer besseren Zukunft Kraft den Wissenschaften formuliert, unterstützt von seiner Frau. Und pikant an diesem Weltbild oder an diesem Menschenbild ist eigentlich, dass es nicht alle einschließt und dass nicht alle an dieser besseren Zukunft teilhaben, sondern eben nur einige Auserwählte und der Rest, der bleibt halt auf der Strecke. Und diese Szene geht etwas im Komödiantischen unter. Dafür gibt es gleichzeitig ein Bühnenbild von Claudia Kalinski, eine ganz entscheidende Wendung. Durch eine überraschende Lichtstimmung wird diese honigfarbene Kiste auf einmal transparent und durch die Wabenwand hindurch leuchtet eine Sonne, was ja gefährlich ist, weil das Ding eben aus Wachs ist. Das heißt, da deutet sich dann eben der Einbruch der Außenwelt an. Und was dann zum Schluss mit diesem Bühnenbild passiert, möchte ich nicht schon verraten. Schon allein deshalb lohnt es sich aber, den Abend anzuschauen.
Irene Grüter über die Premiere «Kinder der Sonne» von Maxim Gorki am Schauspielhaus Zürich. Die nächste Vorstellung ist morgen Dienstagabend. Gleich reden wir mit Hamburg, denn dort hat man am Wochenende entschieden, dass die Elbphilharmonie nun doch keine Bauruine werden soll. Jetzt zu den Kulturnotizen. Was gibt's zu berichten, Nadja Fischer?
Die 48. Solothurner Filmtage werden am 24. Januar mit dem Spielfilm «Rosi» von Markus Giesler eröffnet. Es ist der erste Film des Ostschweizers, seit er vor fast 14 Jahren für seinen Film «Effet d'un salaud» den Schweizer Filmpreis gewann. Uraufgeführt wird am Filmfestival außerdem der Streifen «Verliebte Feinde». Der Spielfilm von Werner Schweizer handelt von der faszinierenden Liebesgeschichte zwischen der Feministin Iris von Rothen und ihrem katholisch-konservativen Mann Peter. Wie die Solothurner Filmtage heute mitteilen, ist der Film für den Prix du Public nominiert. Im Rennen um den Preis ist unter anderem auch der Bienenhit «More than Honey». Die starke Position, die der Dokumentarfilm zurzeit im Schweizer Filmschaffen einnimmt, zeigt sich im Wettbewerb um den Prix de Soleur, der mit 60.000 Franken dotiert ist. 5 von 7 Anwärtern auf diesen Preis sind Dokumentarfilme. Einer von ihnen ist Thorberg von Dieter Fahrer, der bereits in den Kinos zu sehen war. Und noch eine Meldung aus dem Filmbusiness. Amerika ist wieder im Fantasy-Fieber. Der Film «The Hobbit» hat in den USA dieses Wochenende die Zuschauer in Massen in die Kinos gelockt. Mehr, als es je einem Film im amerikanischen Vorweihnachtsgeschäft gelungen ist. Die haarigen Hobbits spielten damit sowohl James Bond bzw. den Film «Skyfall» an die Wand, wie das Historienepos «Lincoln» von Steven Spielberg. «The Hobbit» schnitt auch besser ab als alle 3 vorangegangenen Filme der «Lord of the Rings»-Reihe.
Elbphilharmonie Hamburg und kein Ende. Nachdem die Stadt seit Jahren mit dem Generalunternehmer Hochtief im Streit liegt, die Kosten um ein X-faches gestiegen sind und die Eröffnung um ein weiteres Mal verschoben werden musste, kamen doch Zweifel auf, ob der Herzog- und Dömeron-Bau überhaupt je fertig gebaut würde. Nun aber hat die Stadt am Samstagnachmittag an einer Sondersitzung beschlossen, dass sie an der Fertigstellung festhält. Frage nach Hamburg an Michael Marek. Ist man erleichtert in Hamburg über diesen Entscheid?
Ja und nein. Man ist natürlich nicht erleichtert, weil die Kostenexplosion eine ungeheure Dimension genommen hat. Aus ursprünglich 77 Millionen Euro sind jetzt im Augenblick 575 Millionen Euro geworden und ein Ende ist im Grunde auch gar nicht abzusehen. Das Projekt war ursprünglich geplant als zur Hälfte von der Stadt und zur Hälfte von privaten Finanziers finanziert. Daraus ist jetzt ein unglaubliches Zuschussgeschäft für die Stadt geworden. Und ich glaube auch sagen zu können, viele Bürger in dieser Stadt, die vielleicht ursprünglich vor über 10 Jahren einmal für das Projekt gewesen sind, größte Skepsis, ja auch Verärgerung darüber, dass dieses Projekt so teuer geworden ist. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist auch die zeitliche Verzögerung. Ursprünglich war ja geplant, das Projekt im Jahre 2010 zu eröffnen. Das heißt, vor über zwei Jahren. Jetzt ist zu befürchten, dass es das Jahr 2017 werden wird.
Jetzt haben Sie uns mal das Nein erläutert und wie ist es mit dem Ja?
Wenn es überhaupt eine Erleichterung gibt, dann wahrscheinlich deshalb, weil es jetzt eine gewisse Planungssicherheit für die Stadt gibt. Die Stadt hat ein Agreement oder wird jetzt ein Agreement schließen, dass alle vertragsrechtlichen Probleme zu Lasten des Bauunternehmers, also sprich Hochtief, gehen werden. Von daher heißt das oder sollte es heißen, dass die Stadt jetzt definitiv planen kann. 575 Millionen Euro, das sollte das Ende der Fahnenstange sein. Nach über 10 Jahren Planung und Auseinandersetzung vor parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, also jetzt zumindest eine Perspektive, dass dieses Projekt handelbar ist.
Sie sagen, halbe-halbe machen Stadt und die Bürger. Von Anfang an war das ja nicht so als größenwahnsinniges Projekt geplant, wenn man das so sagen darf.
Zumindest was die Kosten betrifft, war es natürlich nicht, hat es nicht die Dimension, die es heute hat. Aber es war von Anfang an ein, ja, wie heißt das heute, ein Landmark-Building, ein Leuchtturmprojekt für die Stadt. Leuchtturmprojekte, wie sie alle großen und mittleren Städte mittlerweile in, nicht nur in Deutschland, in Europa versuchen zu realisieren, indem man Star-Architekten holt, die die unglaubliche Architektur in Städte bringen sollen. Es war dieser Bilbao-Effekt von Frank Gehry, der in den 1990er Jahren nach Bilbao ging und das Guggenheim-Museum aufbaute. Und das sollte sozusagen auch in Hamburg funktionieren mit der neuen Hafen City, eines der besten Konzerthäuser, am besten mit Besuchern aus aller Welt, aus China, vor allen Dingen aus den USA, die doch jetzt nach Deutschland kommen sollten. Aber wir wissen, wie uns Ökonomen schon gezeigt haben, dass diese Leuchtturmkultur eigentlich nicht funktioniert, nicht mal in Bilbao funktioniert hat. Zwar ist Bilbao on the map gekommen, aber man weiß heute, dass die Arbeitsplätze, die durch die Investitionssumme geschaffen wurden, eigentlich die Investitionen nicht rechtfertigen. Und bei 575 Millionen Euro, wie soll das jemals wieder auch touristisch eingespielt werden für eine Kommune, die verschuldet ist?
Hätte es diesen Moment des Aussteigens, den Point of Return, gegeben im Verlauf all dieser Jahre und Zwischenentscheidungen?
Hinterher ist man immer schlauer, aber es hat immer Stimmen gegeben, die gesagt haben, wir müssen dieses Projekt einstellen, wir müssen einen Schlussstrich ziehen. Und es gibt auch jetzt Stimmen, gerade vor diesem Wochenende, wo jetzt die Entscheidung des Senats gefallen ist, von Menschen, von Architekten, von Unternehmern, von Bürgern, die gesagt haben, wir müssen dieses Projekt einstellen. Und es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, die Elbphilharmonie als eine Ruine, eine nicht fertiggestellte Ruine dafür, dass solche Leuchtturmprojekte, solche Landmark-Buildings einfach nicht mehr funktionieren. Dazu kommt auch, dass Hamburg versucht hat, mit der Hafen City ein größeres Projekt zu schaffen. Und auch dort ist vor kurzem ein Investor abgesprungen. Das zeigt, wie schwer es ist, solche Megaprojekte zu realisieren.
Jetzt aber trotzdem grünes Licht. Vielleicht ist es auch etwas dickschädlich, dieser Entscheid. Wenn man das Geld jetzt hier reinbuttert, muss man es ja irgendwo wegnehmen. Was bleibt auf der Strecke?
Auf der Strecke bleibt zum Beispiel, das will nur eins nennen, Deutschlands größte Bühne, das Hamburger Schauspielhaus, hat seit Jahren mit der schlechten Bühnentechnik zu tun. Da muss natürlich eingespart werden. In vielen Kulturprojekten wird eingespart. Also da, wo dieses Geld, diese immense Summe, die jetzt nochmal von 200 Millionen Euro, die der Hamburger Senat wird investieren müssen, das wäre in diesen Kulturprojekten, in Musikprojekten, in Schulen, in sozialen Projekten, wäre sicherlich anders angelegt. Zumindest für die Vertreter, die sagen, dass diese Leuchtturmarchitektur der Stadt Hamburg nicht gut tut.
Sagt Michael Marek in Hamburg. Es ist der 17. Dezember und wir öffnen ein weiteres Türchen unseres Johann Sebastian Bach Adventskalenders, wobei das bei seinem Universum eher ein Adventstor ist. Andreas Müller-Crepon über die süßen Seiten eines Ménage à trois bei Bach.
Und dieses Ménage à trois könnte natürlich auch die heilige Dreifaltigkeit sein. Andante, schreibt Bach über den zweiten Satz seiner E-Moll-Triosonate. Andante, gehend. Und dieses Andante beginnt fast wie eine Chaconne. Das Fagott schreitet gemächlich, darum herum tänzeln in fließender Bewegung die Oboe und die Klarinette. Es sind drei Charaktere, drei Figuren in einer verliebten Dreiecksbeziehung. Drei Stimmen, eine für die rechte Hand, eine für die linke und der Bass für die Füße. Komponiert hat Bach das Stück nämlich als Orgeltrio. Eine Herausforderung für jede Organistin und jeden Spieler, die drei Stimmen so unabhängig voneinander zu artikulieren und doch im innigen Zusammenklang zu gestalten. Und daher umso mehr eine Entdeckung, wenn ich das Stück mit drei einzelnen Bläsern höre. Jeder kann seine Figur in diesem schreitenden und fließenden Dreieckstanz eigenständig gestalten. Dabei bleibt das Trio Lézard ganz nah an den Gedanken des alten Johann Sebastian und doch ganz heutig. Denn die Kombination von Oboe, Klarinette und Fagott, das Bläser-Trio oder französisch Trio d'Anche, wurde ja erst vor 90 Jahren in Paris erfunden.
Das Trio Lézard mit einem langsamen Satz aus der Trio-Sonate E-Moll. Das war Andreas Müller-Crepons persönlicher Bach-Favorit. So viel von der Sendung heute. SRF 2 Kultur können Sie auch im Netz nachhören oder uns als Podcast abonnieren. Redaktion der heutigen Ausgabe Nadja Fischer,
Am Mikrofon Gabriela Keggi.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.